Hanna, wir müssen reden.
Ja, da freue ich mich drauf heute.
Hanna, es ist unsere dritte gemeinsame Off-Season. Und wir haben
Gemeinsame
ja
Podcast Off-Season. Wir haben ja auch schon
korrekt.
die einen, ja.
Es ist unsere dritte gemeinsame Podcast Off-Season. Wir haben die ein oder andere Off-Season im Real Life schon miteinander verbracht. Wir sprechen heute in der Folge zu unserer dritten gemeinsamen Podcast Off-Season über Möglichkeiten, sich während der Off-Season weiter bzw. fortzubilden. Nicht im klassischen Sinne, nämlich man besucht irgendwie eine Coach-Klinik, sondern dank der neuen Medien, Digitalisierung etc. kann man ja ganz viele Serien, Filme, Podcasts und so weiter und so fort sich reinziehen. Und wir wollen heute unseren ZuhörerInnen mal ein paar Empfehlungen geben.
Das tun wir.
Und dann sind wir auf jeden Fall total gespannt. Wahrscheinlich werde ich am Ende der Folge nochmal aufrufen. Aber schon mal hier der Aufruf an alle, die zuhören: Teilt doch gern mal eure Empfehlungen mit uns. Vielleicht ist ja die eine oder andere Sache dabei, die wir noch nicht kennen und mit der wir uns noch fort bzw. weiterbilden können.
Ja, vielleicht auch in den Kommentaren, in der
Unbedingt.
Kommentarspalte, dann
Unbedingt.
können auch gleich alle Follower davon profitieren.
Wir rufen hier also zu einer Massenbewegung auf, wie ihr hört. Wir haben das Ganze in verschiedene Kategorien eingeteilt. Wir gehen mal so ganz klassisch. Also vielleicht gibt es ja den oder die ein oder andere, die noch so ganz klassisch was in der Hand brauchen. Sei es jetzt der E-Reader, das wäre ja nicht so klassisch, aber so ein richtiges Buch. Und da haben wir die drei Kategorien Biografie, Roman und Sachbuch. Und dann gehen wir über zu den neuen Medien, also alles, was man sich über einen Bildschirm auf Handy, Tablet, Laptop, Smart TV reinziehen kann, über und sprechen über Dokumentationen, über Filme, über Serien und dann am Ende alles, was man sich über kleine oder größere Kopfhörer zuführen kann, nämlich Podcasts. Und wir haben noch die Kategorie Sonstiges. Da sprichst vor allem du, Hanna, so ein bisschen über Personen, die vielleicht interessant sind, die Studien herausgebracht haben, die vielleicht einen Podcast haben, die vielleicht als Speaker bei irgendwelchen Veranstaltungen aufgetreten sind, wo man sich die Videos anschauen kann, dass man da einfach nochmal so über den Tellerrand hinausschaut mit solchen Sachen. Bist du bereit für die erste Kategorie, Hanna?
Sehr bereit.
Okay. Wir starten mit Biografien. Und ich habe drei Biografien mitgebracht. Ich bin sehr gespannt, Hanna, ob du die vielleicht auch schon kennst und gelesen hast, beziehungsweise ob dir meine Empfehlungen vielleicht zusagen. Kannst du ja gleich mal verraten. Also, Nummer eins ist die Biografie oder eine der Biografien. Es gibt mehrere. Ich habe nur die eine gelesen von Pat Summitt, eine leider bereits verstorbene College-Basketballtrainerin aus den USA. Sie hat ihre gesamte Karriere in Tennessee gecoacht, hat auch sehr, sehr jung bereits angefangen zu coachen. Unter anderem hat sie Candace Parker gecoacht und mit Candace Parker zwei Meisterschaften gewonnen. Ist als Tochter einer, wie nenne ich das, Familie, die eine Farm besaß, aufgewachsen, musste da super viel mit helfen. Also das ist auch so ganz interessant, da diese Insights zu bekommen, wie sie sich auch quasi über harte Arbeit definiert hat. Ich glaube, das hat ihre gesamte Coaching-Karriere auch ausgemacht, wie sie sich gegen drei, vier Brüder, Geschwister durchgesetzt hat und da immer mithalten wollte. Und es ist einfach ein total cooler Einblick so in ihre Denkweisen. Sie ist ja eine der erfolgreichsten Coaches auch, über 1000 Siege eingefahren in ihrer Coaching-Karriere. Ja, das ist meine erste Empfehlung. Habe ich sehr, sehr gern und schnell durchgelesen. Möchtest du jetzt schon was dazu sagen oder möchtest du am Ende ein Fazit abgeben?
Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt eines der beiden Dinge tun möchte.
Neutralität
Ich
durch und
hätte,
durch.
nee, gar nicht, aber wir hatten ja auch im Vorfeld darüber gesprochen. Ich lese ja wirklich sehr viel. Aber ich habe wirklich echt lange keine Basketballbücher und auch keine Biografien mehr gelesen. Aber es stimmt schon, Pat Summitt wäre jemand, der an sich schon in mir auf jeden Fall Interesse hervorrufen würde, das Buch zu lesen. Und wenn du sagst, du hast es schnell durchgelesen und kannst es empfehlen, dann wäre das jetzt auf jeden Fall etwas, was es wahrscheinlich in mein Bücherregal schaffen würde.
Kleiner Spoiler, eventuell taucht Pet Sammet auch noch in einer späteren Kategorie wieder auf. Vielleicht ist das für dich ein niedrigschwelligerer Einstieg. Dann musst du kein Buch lesen, sondern kannst es
Na,
vielleicht
ich lese
anders
ja da
konsumieren.
gerne Bücher. Das ist ja das, was ich lese auch echt viel. Aber haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ich habe mir einfach in letzter Zeit ich angewöhnt. Ich bin beruflich so voll im Kopf, dass ich echt Bücher brauche, die mich so komplett rausziehen aus meinem Alltag und aus meinem täglichen Berufsalltag, dass ich echt mich verliere in Fantasy-Büchern und wirklich wenig Bücher in den letzten Jahren gelesen habe, die nicht in irgendwelchen fremden Feenwelten und Drachenkriegen spielen.
Auch, also ich möchte überhaupt nicht werten, total legitim, lesen auf die Eins, ja. Ich muss gestehen, ich bin gerade in so einem Reading Slump aufgrund der vielen Sachen, die zum Ende des Schuljahres irgendwie immer anstehen und hoffe sehr, dass ich mich in den Sommerferien da wieder rauskämpfe. Gelingt mir meistens und freue mich auch. Vielleicht lese ich ja das ein oder andere Buch, was wir hier gleich noch besprechen, nochmal in den Ferien oder wie gesagt, die ZuhörerInnen starten einen guten Post und da ist was dabei, was mich interessiert. Gehen wir mal zum nächsten Buch über. Das ist die Biografie von Phil Knight, Mitbegründer von Nike. Die Biografie heißt Shoe Dog. Und das war auch echt ein cooler Read, weil es Einblicke in eben die Gründung von Nike gibt, weil es Einblicke in die Entstehung von ikonischen Produkten, also vor allem dieser eine bekannte Schuh, der diese Waffeleisensohle
Ja,
hatte.
Waffle, der heißt auch so.
Genau. Und das fand ich auch total interessant. Also auch eine Empfehlung von mir. Phil Knight, Shoe Dog.
Das haben wir
Und
sogar. Das steht
ja,
bei uns
siehst
im,
du.
ja, genau, das steht bei uns
Aber du
im
hast es noch nicht
Bücherregal.
gelesen?
Nee, ich habe es noch nicht gelesen, aber wir haben es gekauft. Ich habe es noch nicht gelesen.
Aber da ist die Hürde ja richtig niedrig. Du hast es
Ja.
schon bei dir zu Hause stehen, du müsstest es nur aus dem Regal rausnehmen. Also ist auf jeden Fall eine Empfehlung, wirklich ein interessanter Einblick in die Geschichte von Nike. Und meine letzte Empfehlung ist die Biografie von Jeannie Buss. Die Buss-Familie besitzt ja die LA Lakers. Also der Vater hat ja die Lakers damals gekauft. Und jetzt, nach seinem Tod, teilen sich ja zwei, drei der Kinder die verschiedenen Positionen, die es da so zu be besetzen gibt. Und ihre Biografie heißt Laker Girl. Ich finde sie, wenn ich sie so in bewegten Bildern sehe und so am Spielfeldrand sitzen sehe, wirkt sie immer sehr oberflächlich auf mich. Also so halt LA, ne, irgendwie Hollywood-Stars und so weiter und so fort. Aber das Buch hat schon echt auch einen coolen Einblick in ihr Leben gegeben. Und Spoiler auch hier, ihre Story kommt auch nochmal in einer weiteren Empfehlung vor. Genau, das sind die drei Bücher bzw. Biografien, die ich empfehlen würde. Sicherlich gibt es auch total viele andere Biografien, vielleicht auch Biografien, die nicht zwangsweise mit Basketball connected sind. Ich glaube zum Beispiel die Biografie, ich habe sie selber noch nicht gelesen, aber die Biografie von Andre Agassi wird auch oft
Ja.
sehr hoch gelobt, Open.
Ja.
Das ist vielleicht ein Read, den ich mir mal vornehmen
Ja.
sollte für die
Ja.
Ferien. Also da gibt es auch über den Basketballtellerrand hinaus sicherlich einige sehr interessante Biografien, die man lesen kann.
Ich habe tatsächlich meine einzige Basketballbiografie, die ich gelesen habe, oder an die ich mich wirklich noch erinnern kann, die ich sehr jung gelesen habe, ich glaube mit 12 oder 13, war die Biografie von Dennis Rodman. Die habe ich sogar auch immer noch mit diesem Coverbild, wo er halb nackt vor
Nackt.
seiner Harley-Davidson
Ja.
steht.
Ja, also
Ich war
das
großer Dennis
Cover,
Rodman-Fan.
Das Cover kam mir auch direkt oder spielte sich auch direkt vom inneren Auge ab. Gut, dann haben wir da ja schon mal einige Empfehlungen. Wir ziehen mal weiter zur Kategorie Roman. Und hier habe ich zwei Bücher zu empfehlen, die nichts mit Basketball zu tun haben und mit Sport, aber nichts mit Basketball. Und zwar zum einen Playing for Pizza. Das Buch ist von John Grisham geschrieben. John Grisham, der ja sonst immer nur so Anwalts- und Law-Bücher schreibt und gefühlt 10 Bücher pro Jahr veröffentlicht und rausbringt. Und das ist ein Roman zum Thema Football. Es geht da um einen amerikanischen Footballspieler, Quarterback, der in Amerika gescheitert ist und dann zu so einem ganz dörflichen Verein nach Italien geht. Und dann stellt er fest, dass Leben sehr viel mehr als nur Football ist, sondern eben auch Essen, Kultur, Freunde, Familie, Beziehungen. Und das ist schon eine Weile her, dass ich das gelesen habe, aber habe ich in ziemlich guter Erinnerung. Es ist, glaube ich, auch ein sehr seichter Read, aber sowas ist ja ganz gut bei den Temperaturen, die gerade vorherrschen.
Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Das wäre auf jeden Fall jetzt für die Tage, wo dann doch vielleicht mal die ein oder andere kleinere Auszeit ansteht. Auch bei mir, das könnte ich mir gut vorstellen. Mal so ein, für so einen Strand, ein paar Strandtage oder ein paar Pooltage.
Genau, auf jeden Fall. Der zweite Roman, den ich empfehlen kann, heißt The Art of Fielding. Also ich lese sehr, sehr viel, vielleicht nur am Rande auf Englisch, deswegen die Titel auch immer auf Englisch. Kann sein, dass die deutschen Titel dann ein wenig abweichen, aber ich denke, mit englischem Titel und Autor findet man auch das deutsche Buch. Also The Art of Fielding von Chet Harbeck. Da geht es um Baseball. Und das ist ein Buch, das würde man so im Englischunterricht Coming-of-Age-Story nennen. Also ein junger Protagonist, Baseballspieler, der als nächster Superstar gehandelt wird an der College oder in der College-Szene. Und dem passiert dann ein Fehler in einem Spiel. Genau, dann ist er irgendwie so am Tiefpunkt seines Lebens angekommen mit 19 oder 20. Und dann
Die
begleitet man ihn.
Leiden des jungen Werther, ne?
Circa, ja. Auf amerikanisch, mit Baseball nacherzählt. Naja, man begleitet ihn dann eben so ein bisschen auf seinem Weg zurück aus dieser schweren Zeit oder in dieser schweren Zeit erstmal und dann eben auch da wieder raus, wie er wieder Selbstvertrauen aufbaut, wie er merkt, dass Leistung und Perfektsein nicht alles ist. Es ist nicht so ein seichter Read wie jetzt Playing for Pizza. Es geht schon auch viel um Selbstzweifel und so mentale Blockaden, aber eben auch, und das hat ja jede Coming-of-Age-Story so an sich, um Freundschaft, Mentoring, Liebe, die erste Liebe, College-Leben, Erwachsenwerden. Ist auch schon eine Weile her, dass ich das gelesen habe. Das war 2016, nach unserer zweiten gemeinsamen Saison. Da kann ich mir noch ziemlich genau dran erinnern. Und hat auf jeden Fall auch bleibenden Eindruck hinterlassen, das Buch. Genau, das war's schon mit der Kategorie Roman. Da hatte ich jetzt nur diese zwei Empfehlungen. Und wir können weitergehen zur Kategorie Sachbuch. Da muss ich ehrlich gestehen, habe ich vielleicht ein bisschen geschummelt. Vielleicht sind das nicht 1:1 Sachbücher, wie man sie so definieren würde. Aber sie haben auf jeden Fall Elemente von Sachbüchern an sich. Und zwar einmal die Biografie von Kobe Bryant, Mamba Mentality, wo
Hat nicht in
er.
die Kategorie Biografie gepasst, ne?
Nee, hat da nicht irgendwie, weiß ich auch nicht. Fand ich, passte da nicht so. Ich kann es auch begründen, damit
Okay.
ich nicht ganz blöd dastehe. Ich finde, in seiner Biografie spricht er eben auch sehr viel und deswegen finde ich, passt es eben auch in Sachbuch über seine akribische Vorbereitung, wie er eben Videoanalyse gemacht hat, wie er irgendwie an seiner Technik trainiert hat, wie er irgendwie so ständig und kontinuierlich und man muss ja auch so ein bisschen sagen, besessen irgendwie auf der Suche nach seiner besten Version war und sich ständig verbessern wollte und eben welche mentale Einstellung es dafür braucht, dass er irgendwie 5 Uhr morgens schon 1000 Würfe genommen hat, jeden Morgen, auch bei der Nationalmannschaft. Und so die Hauptbotschaft ist eben, dass der Prozess wichtiger ist als das Ergebnis. Ich muss ehrlich gestehen, so richtig kann ich ihm das nicht abnehmen. Man soll ja nicht schlecht über Tote sprechen, aber er hat schon sehr verkrampft nach dem sechsten Ring gechased, um mit Michael Jordan gleichzuziehen. Da weiß ich nicht, ob ihm der Prozess wichtiger war als das Ergebnis, aber war auf jeden Fall auch ein guter Read.
Habe
Genau, und
ich noch nicht
das
gelesen, aber könnte ich, also wäre
hast du im
auch,
Schrank stehen?
nee, habe ich nicht im Schrank stehen. Wäre aber, könnte ich mir vorstellen, dass es eins wichtig wäre, der die sozusagen, oder das den ersten Schritt, nämlich das ins Schrank stellen, verdient hat. Und dann mal gucken, wie weit es dann kommt. Aber der Prozess ist ja, es geht ja um den Prozess, nicht um das Ergebnis am Ende.
Eben. Kleine Warnung, wenn du dir die englische Variante holst, die hat ein sehr komisches Format
Echt?
für ein Buch. Also irgendwie so mega groß und quadratisch. Aber vielleicht gibt es auch schon eine
Hm.
neue Auflage. Aber also die Ausgabe,
Ich
die
glaube, das
ich
habe ich
habe,
sogar mal
hat ein sehr
gesehen, das
komisches
Buch.
Format.
Ja, ich glaube, ich habe das. Ich, jetzt, wo du das gerade sagst, ich glaube, das lag
Ja.
auch mal irgendwann in einem Nike-Store aus, in dem ich war. Und da so auf den Tischen so drauf. Und da war mir das.
Ja.
Jetzt, wo du das gerade sagst, ist so, das ist quadratisch, ne?
Ja, und aber also
Ja.
sehr groß quadratisch. Also das
Ja.
ist jetzt vielleicht nicht das ideale Format, was man mit in die Tasche packt für einen Strandurlaub, weil es
Ja,
sehr
dann.
sperrig ist. Dann zu Hause lieber lesen.
Oder ich habe jetzt auch gehört, auf jede, also Insider-Tipp von Innenausstattern, wie man Couchtische dekoriert. Du musst halt immer, es gibt immer diese Dreierregelung, es brauchen immer drei Elemente, die verschiedene Höhen haben. Ne? Also das lässt jeden Couchtisch nach Luxus aussehen. Dreierregel, verschiedene Höhen und verschiedene Strukturen. Deshalb meistens Kerze oder Vase, Schale und was immer drauf muss, Buch. Also,
Okay.
Coffee Table Book, das ist vielleicht dann eher das Schicksal dieses Buchs, als es in die Tasche für die Reise zu schaffen.
Ja, ich finde auch, es hat auf jeden Fall die Form, das Format eines Coffee Table Books. Ich kann mich nicht erinnern, wie viele Bilder drin sind, weil ich glaube, es braucht mehr Bilder in so einem
Ja,
Coffee
das ist auch
Table Book.
richtig.
Also wieder was dazugelernt über den Basketballtellerrand hinaus. Jetzt wisst ihr alle, wie man sein Coffee Table einrichtet, designt, dekoriert. Dekoriert, finde ich, ist
Dekoriert.
jetzt das passendste Wort.
Dekoriert.
Ja, zweites Sachbuch ist ein deutsches. Das erste deutsche, was wir hier haben. Und zwar Thomas Pletzinger, in Berlin lebend, hat geschrieben vor einer ganzen Weile: Gentlemen, wir leben am Abgrund.
Kenn ich.
Also. Offiziell wird es, glaube ich, als Roman gelistet. Aber ich finde, es passt in die Kategorie Sachbuch, weil Thomas Pletzinger in diesem Buch beschreibt, wie er Alba Berlin ein Jahr begleitet. Und er hat in diesem Jahr, das war die Saison 2010, 2011, auch sehr viel Access zu der Mannschaft gekriegt. Also er war auch mit bei Ansprachen in der Kabine und bei Trainings und auf Auswärtsfahrten im Teambus und so weiter und so fort. Es war die Saison unter Luka Pavicevic als Trainer, und es geht um die Philosophie des Trainers, die Spielphilosophie, Teamatmosphäre, Teamchemie, Umgang mit Druck und Niederlagen, um Transfers mitten in der Saison und eben so ein bisschen Einblick in Alltag vom Profisport und Kultur des europäischen Basketballs. Und das war wirklich auch. Ist auch schon eine Weile her, wie gesagt, Saison 2010, 2011, und kurz danach kam es auch raus. Aber das hat auf jeden Fall auch bleibenden Eindruck hinterlassen, das Lesen dieses Buches.
Ja, ich
Ja.
kenne das Buch. Also ich habe das allerdings eben, also ich habe das noch nicht gelesen, aber es ist irgendwie so ein Buch, was auch ganz oft empfohlen oder genannt wird. Aber wie gesagt, der Titel ist super vertraut und auch der Inhalt, aber ich habe es tatsächlich selber noch nicht gelesen. Deshalb.
Ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Und nochmal, ja, auch ein deutsches Buch, also vielleicht für die, die sich jetzt ein Read auf Englisch nicht zutrauen würden, eine gute Empfehlung, weil auf Deutsch. So, wir verlassen
Hervorragend.
mal die Kategorien, wo man ein Buch in der Hand hat, etwas Haptisches in der Hand hat, entweder das Buch oder den E-Reader. Oh, Hanna hat noch was?
Ja, ich habe tatsächlich auch zwei Sachbuchempfehlungen.
Okay, schieß los, unbedingt.
Weil ich tatsächlich in den letzten Jahren wenig Romane gelesen habe, die nicht aus der genannten Kategorie stammen, aber tatsächlich zwei Sachbücher. Eins kann man wirklich extrem gut, wie du das ja immer schön in deinem Denglisch sagst, in Easy Read.
Diese
Das ist halt.
Anglizismen, die die deutsche Sprache zerstören.
Ja, also, oder bereichern, ne? Vielleicht auch
Würde
bereichern
ich auch
einfach.
sagen. Es war nur ein Zitat von meiner ehemaligen Deutschlehrerin,
Ah,
das ich nie
okay.
nachvollziehen konnte, weil ich hatte sie in der 11. und 12. Klasse und das war nach meinem Austauschjahr in den USA und dementsprechend war ich schon komplett amerikanisiert.
Ja, hat Vor- und Nachteile, aber genau. Also, seichte Leselektüre würde ich es dann einfach mal auf Deutsch übersetzen. Das erste Buch fand ich wirklich richtig gut. Das hatten wir, glaube ich, auch im Podcast mit Marius Huth. Hatten wir, glaube ich, hatte ich das schon mal genannt, aber ich dachte, wenn wir jetzt heute über Buchempfehlungen sprechen, kann ich das nochmal wiedergeben,
Recyceln ist
rezensieren.
immer gut.
Genau, und zwar ist das The Culture Code. Ich habe das auch in Englisch gelesen, aber ich glaube, es gibt auch eine deutsche Version, bin ich mir ziemlich sicher, von Daniel Coyle. Und das ist auch, es ist kein Basketball-Sachbuch, sondern das eigentlich würde ich wahrscheinlich eher so in die Kategorie Leadership oder Psychologie oder Culture Development packen. Aber ich glaube, dass das für jeden Trainer eine wirklich empfehlenswerte Lektüre ist, weil es wirklich darum geht, wie erfolgreiche Teams funktionieren und wie sozusagen Teamkultur aufgebaut werden kann, die unabhängig ist von einzelnen Personen, ne? Und dann geht es wirklich darum, eine Theorie zu verfestigen, dass es so bestimmte Schlüsselfaktoren gibt, die die Basis dafür sind, dass erfolgreiche Teams funktionieren und dass sich Kultur über mehrere, in Anführungszeichen, Generationen dann aufbauen kann. Da geht es um Vertrauen, psychologische Sicherheit, Teamklima so als Schlüsselfaktoren. Und dann liefert er sozusagen Beispiele dafür aus verschiedenen Kategorien. Und ein Beispiel ist zum Beispiel auch, es kommt aus dem Sport, da geht es um San Antonio Spurs. Der Teil ist auch echt super spannend, aber es geht auch um Teams wie Navy SEALs zum Beispiel oder auch Wirtschaft. Google ist zum Beispiel so ein Beispiel, was genannt wird. Und daran wird sozusagen, an jedem Kapitel wird sozusagen eins dieser wirklich outstanding Teams, die wirklich auch über Grenzen hinaus als wirklich besonders starke Teamkulturen auch bekannt sind und was sozusagen dahinter steckt und was das auch die Gemeinsamkeiten und die Schlüssel dieser Teams sind. Also es ist wirklich sehr, sehr gut. Und das Zweite, das ist ein bisschen schwieriger. Also da muss man schon auch ein bisschen dranbleiben, weil es auch manchmal so schon auch ein bisschen wissenschaftlich ist. Aber lohnt sich. Thinking Fast and Slow heißt das von, Gott, ich weiß gar nicht, wie man, also ich glaube, es ist ein jüdischer Hintergrund. Deshalb ich tendiere dazu, den Namen auf Deutsch auszusprechen. Aber man sagt wahrscheinlich Daniel Kahneman. Und da geht es so ein bisschen darum, dass es, oder er sagt, dass es zwei verschiedene Denksysteme gibt und zwei verschiedene Systeme gibt, wie wir Entscheidungen treffen. Ne? Einmal wirklich so System 1, nennt er immer so das schnelle Denken. Da geht es um Entscheidungen, die wirklich in Sekundenschnelle, intuitiv, automatisch getroffen werden müssen, was uns hilft, quasi wirklich in Sekundenbruchteilen zu reagieren. Und dann das zweite ist sozusagen das langsame analytische Denken, was wirklich bewusst Entscheidungen trifft und was sozusagen dann aktiv wird im Gehirn, wenn es darum geht, wirklich irgendwie komplexe Entscheidungen zu treffen oder Dinge zu planen oder Statistiken auszuwerten und so weiter. Und wie man sozusagen diese beiden Systeme unterschiedlich voneinander trainiert und sich selber auch darin verbessern kann, in der entsprechenden Situation sofort sozusagen auf eins dieser beiden Systeme zugreifen zu können. Das ist wirklich auch echt lesenswert, gerade auch so für Basketballtrainer auf hohem Niveau, glaube ich, spannende Lektüre.
Das habe ich im Bücherregal stehen und noch nicht gelesen.
Ja, dann Jenny,
Jetzt wollte ich ran da.
weißt du, was zu tun ist? Aber es ist, man muss, das ist, da muss man schon auch manchmal, ist manchmal auch stellenweise ein bisschen trocken, aber.
Da bin ich ja gar nicht gut drin. Also weder bei Büchern noch bei Serien, wenn ich mich irgendwie erstmal so durchkämpfen muss. Nee. Die Bücher bleiben bei mir dann immer liegen oder die werden zurückgestellt. Die Serien werden bei mir nicht weitergeguckt. Also gut, ich werde es mal versuchen. Versprochen.
Versuch's.
Ja. Vielleicht nochmal darauf eingehend, ist ja wirklich immer interessant, mal in so sehr gut funktionierende andere Systeme, Teams, Firmen und so weiter reinzuschauen und sich da eben so die besten Sachen rauszupicken, die auch fürs eigene System bzw. Team passen könnten und die auszuprobieren. Ja, jetzt kommt wieder so ein Anglizismus. Best-Practice-Beispiele ist ja ein Wort, mit dem viel um sich geworfen wird. Also einfach schauen, wo es ja gute Beispiele gibt in der Welt, nicht zwingend im Sport, sondern auch in der Wirtschaft, auch wo auch immer, um dann die guten Sachen sich da rauszupicken und sie selber zu machen. Dann verlassen wir die Welt der Bücher und wir gehen mal über zu Filmen, Serien, Dokumentation. Und ich hatte ja schon versprochen, wir sind in der Kategorie Dokumentation, dass Pet Summit nochmal auftauchen wird. Und ihre neueste Dokumentation, nämlich Breaking Glass, The Pet Summit Story, ist meine erste Empfehlung für die Kategorie Dokumentation. Die ist wirklich erst dieses Jahr rausgekommen, weil es einen bestimmten, ich will nichts Falsches sagen, bestimmten Jahrestag ihres Todestages gab dieses Jahr. Und um die March Madness herum kam diese Dokumentation raus. Und da wird eben auch nochmal das beleuchtet, was ich vorhin schon erzählt habe. Viele bewegte Bilder auch von ihr, viel Interviewmaterial mit ihr, mit ihrem Sohn und auch mit vielen Spielerinnen, die sie eben begleitet hat. Was man, das hatte ich vorhin nicht erwähnt, vielleicht nochmal wirklich sehr beeindruckende Statistik erwähnen kann, ist, dass sie eben nicht nur die sportliche Karriere ihrer Spielerinnen begleitet hat, sondern jede ihrer Spielerinnen. Und die hat wirklich 40 Jahre gecoacht, hat einen akademischen Abschluss gemacht. Und das ist schon, also wenn du 40 Jahre coachst an einem College
Ist
und ich
krass,
sag mal
ja.
Tennessee, ne, also sie hat ja auch, also das war ja kein gut bürgerliches College, wo nur weiße Athletinnen aus total tollen Familien hingekommen sind, sondern die Anzahl an Athletinnen mit Hintergründen, die vielleicht nicht so stabil waren, war relativ hoch bei ihr und die haben alle einen Abschluss gemacht. Und das ist schon echt beeindruckend, vor allem so, ja, wenn man darüber nachdenkt oder reflektiert, dass sie nicht nur die athletische Karriere dieser Leute beeinflusst hat, sondern eben auch dafür gesorgt hat, dass sie den Rest ihres Lebens auf gute Beine gestellt sind.
Das hatte ich ja tatsächlich auch schon gehört. Das finde ich auch wirklich eine krasse Statistik. Aber das ist ja auch das, was man ihr so nachsagt, ne? Und das, was auch, glaube ich, ihre Spieler ihr bis heute auch irgendwie danken. Das ist wirklich so ein, dass sie das Beste aus ihnen rausgeholt hat, nicht nur auf dem Feld, sondern auch neben dem Feld und da wirklich auch unerlässlich war und hart war, aber am Ende immer mit der Idee, du merkst es vielleicht nicht in dem Moment, aber das, was ich tue, ist das Beste für dich. Und ja, unterstütze euch da in allen Bereichen, auch wenn das vielleicht in dem Moment immer hart ist, aber und auch, glaube ich, nicht immer ganz einfach war. Aber das finde ich auch eine krasse Statistik. Das will ich, die Dokumentation will ich mir auf jeden Fall auch angucken. Die habe ich noch nicht gesehen, aber die ist auf jeden Fall auch oben auf der Liste.
Ja, gibt es leider nicht in den gängigen Plattformen zu sehen, die wir hier so kennen. Jetzt klaue ich mal so eine Aussage aus einem meiner Lieblingspodcasts. Da musst du eine Dienstreise machen, um diese Dokumentation dann angucken zu können.
Okay.
Eine Dienstreise in die USA, weil es läuft irgendwie über ESPN. Also vielleicht kriegt man es über Disney Plus ran, weil die haben ja so manche ESPN-Sachen.
Genau.
Genau. Ja, dann machen wir mal weiter. Ich glaube, diese Dokumentation haben sehr viele unserer ZuhörerInnen geschaut, kam raus während Corona. Da hatten wir eh alle nichts anderes zu tun und konnten diese zehnteilige Dokumentation über Michael Jordan, nämlich The Last Dance, anschauen. Also ich habe es damals wirklich inhaliert. Ich habe das gebinge-watched ohne Ende und fand es einen coolen Einblick. Auf der anderen Seite, ja, was heißt schockiert, ist vielleicht zu stark, aber war ich schon auch ein bisschen irritiert, ist vielleicht das richtige Wort, über den, es klingt jetzt wirklich sehr hart, aber Zerfall von so einem, von so einer ikonischen Person. Also der saß ja
Ja,
da immer mit seinem Scotch oder Whisky oder was auch immer und immer noch am Zigarre rauchen und die rot angelaufenen Augen. Also er ist nicht gut gealtert, hat vielleicht auch ein bisschen was mit seinem Ownership und Manager-Dasein da bei den Washington Wizards zu tun. Also ich glaube, das war kein guter Stint für ihn danach seiner aktiven Karriere, vor allem ja bei den Chicago Bulls. Also er hat ja dann auch noch mal gespielt, auch selber in Washington. Aber so diese alten Bilder, die alten Szenen von Chicago-Zeiten, die Meisterschaften und auch zu sehen, also ich weiß nicht, wie der als Superstar, der er damals schon war, die heutige Zeit überleben würde. Also ich glaube, das würde nochmal alles übertreffen, was wir gerade schon sehen, an Superstar-Dasein.
Ja, hundertprozentig. Also in beiden Sachen gebe ich dir recht. Also ich fand die Doku
Ja.
auch gut, aber ich fand sie auch. Also ich glaube, also ich weiß nicht, ob er sich damit so einen extremen Gefallen getan hat. Also
Ja,
dieses,
das meinte ich,
das,
genau.
ja, genau. Also ich war auch, dass man hatte, ich hatte immer ein extrem romantisches und idealisiertes Bild von Michael Jordan und lag aber vielleicht auch daran und vielleicht, was sagt, das ist vollkommen richtig. Man hatte natürlich auch wenig Zugang zu ihm als Persönlichkeit. Das stimmt schon, weil man hatte halt kein Internet, keine Instagram-Posts. Er selber, also dieses, das sozusagen der Athlet und auch die Persönlichkeit und die Story und der Charakter und so weiter des Athleten im Vordergrund steht, dass und man so viel über den auch weiß und ihn oft auch selber sprechen hört, das hatte man ja da nicht. Also der Zugang, den man zu ihm hatte, waren halt meistens tatsächlich echt Spielmaterial. Und das, was so ikonisch über ihn auch in Bezug auf, keine Ahnung, seine Schuhe und so weiter. Aber man kannte ja nicht wirklich die Person Michael Jordan so abseits vom Feld. Und ich hatte ein komplett anderes Bild von Michael Jordan. Und ich war auch echt extrem negativ überrascht. Ich fand auch, dass Scottie Pippen, den ich auch komplett anders in meiner Jugend und Kindheit als Fan wahrgenommen habe und jetzt aus einer Erwachsenenperspektive vielleicht heraus, die man selber auch ist und boah, der ist auch nicht gut weggekommen, fand ich. Also super spannend, aber es hat auch so ein bisschen die meine Jugend- und Kindheitshelden kaputt gemacht.
Oder zumindest stark beschädigt, stark
Ja.
angekratzt, so. Ja.
Ja,
Ja,
auf jeden
verstehe, was du
Fall.
meinst. Also ich glaube, wie gesagt, es haben total viele Leute diese Miniserie da geschaut. Die war lange da unter den Top-Streaming-Sachen da bei Netflix, als sie rauskam oder nachdem sie rauskam. Und sehr interessante Einblicke, aber eben auch nicht nur positiv der Eindruck, den sie hinterlassen hat, die Doku. Ja, wir bleiben bei Basketball und wir bleiben auch ungefähr in der Zeit. Und zwar ist es die Doku der Fab Five der University of Michigan um Chris Webber. Gab es ja, also fünf Fab Five Spieler, die die College-Szene damals ganz schön aufgemischt haben. Und ja, ist leider auch nur bei ESPN. Geht so eine Stunde diese Doku. Und was mich so beeindruckt hat, und da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen, ist so dieses, wie krass sie diese Kultur beeinflusst haben. Ne? Die haben halt damals alle mit so Baggy-Shorts gespielt und dann das erste Mal irgendwie hohe Socken und haben halt irgendwie Kopfhörer getragen, haben beim Training irgendwie Rap-Musik gehört und so den Einfluss über das Basketballfeld hinaus, der wird auch ziemlich gut klar in dieser Doku, den die hatten. Also das war auch Ein guter Watch. Es war kein Read, es war ein guter Watch.
Kenne ich auch nicht. Aber ich war aber früher das Chris Webber-Fan. Also ich weiß nicht warum, aber ich weiß nicht, ich hatte, glaube ich, irgendwie, ich habe ja auch damals Basketballkarten getradet, als ich und gesammelt. Ja,
Wusste
selbstverständlich.
ich nicht.
Mit, ja, mit, ich habe auch echt, ich muss echt mal überlegen, ob ich die vielleicht noch irgendwo habe. Mit so einem,
Ey.
die Sammelalben, wo man dann diese
Ja.
Karten so, genau.
Die könnten viel Geld wert sein. Die
Ja, das
könnten
weiß ich
viel
nicht
Geld wert
genau.
sein.
Ja, das kann sein. Aber ich habe jetzt auch nicht, das waren auch jetzt nicht so High-End. Die habe ich jetzt auch nicht aus den USA mir irgendwie zuschicken lassen, sondern das waren, die gab es halt hier in Deutschland zu kaufen. Aber ich hatte tatsächlich auch diese Alben, wo dann immer diese Fächer drin waren, dann wo man die Karten einsortiert hat. Und aus irgendwelchen Gründen bin ich da, ich weiß, das hatte was mit diesen Karten zu tun, war ich immer Chris Webber-Fan. Aber ich habe sie nicht gesehen, die
Ja,
Doku.
ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Aber du musst eine Dienstreise machen, um
Ja,
sie zu
auch
sehen.
das.
Genau, und die letzte Empfehlung für Dokumentation, diesmal auch europäischer Basketball. Die Doku heißt Once Brothers. Und da geht es um das ehemalige gemeinsame jugoslawische Team und dann den Zerfall Jugoslawiens und dann eben auch den Zerfall dieser Nationalmannschaft. Im Mittelpunkt stehen Vlade Divac und Drazen Petrovic. Die Namen könnte man auch schon mal gehört haben, die dann eben erst gemeinsam auf dem Feld standen für Jugoslawien und dann eben beide für ihre jeweiligen Nationalmannschaften gegeneinander angetreten sind. Also Vlade Divac für Serbien, Drazen Petrovic für Kroatien. Die haben ja auch beide in der NBA gespielt. Drazen Petrovic, ja, dann sehr tragisch verstorben. Bei so einem Autounfall viel zu früh, hätte, glaube ich, noch sehr viel mehr Schlagzeilen, positive Schlagzeilen verursacht, weil er ja wirklich als ein Point Guard Genie fast gehandelt wurde. Und das ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung, ist natürlich jetzt keine leichte und seichte Kost, aufgrund des Hintergrundes, aber wirklich auch, eine sehr interessante Dokumentation gewesen.
Kenne ich nicht, aber wäre auch auf jeden Fall, das wäre wirklich auch was, wo was ich mir sehr gut vorstellen kann. Ich habe auch, die heißt aber anders, und ich, jetzt, wo wir drüber sprechen, ich kenne den Titel nicht, aber ich habe auch vor ein paar Jahren eine sehr, sehr, ich weiß gar nicht, ob ich das Doku nennen würde. Es war ja so eine kleine YouTube-Doku über das jugoslawische Weltmeisterteam, damals noch trainiert von Svetislav Pesic. Und das ist auch, die ist so ein bisschen hausgemacht, diese Doku, ne? Also wo sie wirklich dann auch mal nach Jahren zusammenkommen, da wo sie an dem Ort, wo sie ihre Trainingslager absolviert haben. Und die ist wirklich sehr emotional und sehr, sehr, sehr berührend, fand ich. Suche ich auch noch mal raus, den Titel. Das ist wirklich auch das geht auch ein bisschen so ans Herz, aber das ist echt auch eine sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Doku.
Okay. Und was man hier vielleicht noch empfehlen kann, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, aber ich fand die auch sehr cool gemacht. Thomas Pletzinger hat die mitproduziert und ja, die Wagner-Brüder begleitet. Ich glaube, die findet man in der ZDF-Mediathek. Genau, wir begleiten die Wagner-Brüder, also Franz und Moritz Wagner. In der Offseason, da geht es eben auch darum, dass Moritz einen neuen Vertrag will. Und dann geht es darum, dass Franz diesen riesen Mega-Vertrag unterschreibt. Und ja, ich glaube, ganz Basketball Deutschland nimmt die beiden als sehr, sehr sympathisch wahr. Und so zeigen sie sich auch in der Doku. Und das war auf jeden Fall auch sehr erfrischend. Und die Zeit ging sehr schnell rum beim Schauen. Dann gehen wir über zur nächsten Kategorie, und zwar Film. Also wir reden jetzt nicht von Dokumentation, sondern wir reden von Spielfilmen. Kann natürlich sein, dass die Geschichten erzählen oder die auf wahren Geschichten basieren, aber die ja, ProtagonistInnen werden durch SchauspielerInnen dargestellt. Und mein absoluter Lieblingsbasketballfilm und wirklich sehr weit oben, White Man Can't Jump. Also,
Ja.
ich habe es auch echt schon nicht eine Weile gesehen. Müsste ich mal wieder, um so zu checken, wie der gealtert ist. Aber geht eben um Basketball, also Streetball vielmehr, um eben auch die Kultur. Wir haben Woody Harrelson, der ja wirklich auch ein ziemlich bekannter Schauspieler ist. Wesley Snipes kennt man, glaube ich, auch. Und die beiden lernen sich quasi kennen auf dem Streetballplatz und ziehen dann halt Leute ab, weil niemand denkt, dass dieser weiße Dude halt Basketball spielen kann. Und dann tun die immer so, als würden sie sich nicht kennen und sagen, ja, okay, gut, dann spiele ich halt mit dem und gewinne halt ziemlich viel Geld. Es gibt natürlich auch noch Nebenschauplätze, aber das ist wirklich ein sehr cooler Basketballfilm, spielt in den 90ern. Auch eben viel so Kultur, die Schuhe, ne, Musik, alles drumherum. Auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. White Man
Ja,
Can't Jump.
hab ich auch wirklich echt oft geguckt. Ist auch einfach Kult. Ich habe ihn jetzt schon länger nicht gesehen und genau das, was du auch sagst, ich habe bei diesen Filmen immer echt Angst, dass, wenn man diese nach so einer langen Zeit nochmal guckt, dass das, was man so romantisiert hat und idealisiert und so die, manchmal ist ja sozusagen die Erinnerung an etwas stärker und schöner, als es dann wirklich in der Realität ist. Und ich weiß auch nicht, wie der gealtert ist. Das sind so, da habe ich echt immer so ein bisschen Schiss, ob man sich da irgendwie so diese Erinnerung kaputt macht. Aber sonst bin ich auch voll bei dir. Guter Film.
Ja, dann kann man hier an dieser Stelle auf jeden Fall die zwei Klassiker auch nennen: Coach Carter, Love and Basketball. Das sind auch Filme, die man sich gut reinziehen kann. Vor allem Love and Basketball hat jetzt, glaube ich, keine Tiefe, über die wir jetzt hier nochmal sprechen müssen, aber es sind halt irgendwie Basketball-Szenen zu sehen, ob man da jetzt sagt, die SchauspielerInnen können das besonders gut oder auch nicht, müssen wir jetzt hier nicht diskutieren. Aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Film, den sehr, sehr viele BasketballerInnen auch schon gesehen haben, genauso wie Coach Carter. Ein Film, der noch gar nicht so alt ist, den habe ich auch erst kürzlich gesehen, heißt Air.
Habe
Und
ich auch
da geht
gesehen.
es, hast du auch gesehen? Geht es
Ja, ja, ja.
um die Michael Jordan-Geschichte, nämlich wie er mit Nike dann angebandelt hat und wie es dazu kam, dass er dann quasi Nike-Athlet wurde. Auch ziemlich prominent besetzt mit Matt Damon und Ben Affleck. Und ja, zeigt eben so ein bisschen, wie Nike jemanden, also ist eher so aus der Nike-Sicht, jemanden sucht, um, ne, mehr Produkte zu verkaufen, vor allem Schuhe. Und dann eben auch die Rolle von Michael Jordans Mutter, die ja quasi dann für ihn aushandelt, dass er für jeden verkauften Schuh auch anteilig Geld bekommt, was damals anscheinend nicht die Regel war, die Norm war.
Ja, es war so ein Novum, genau.
Und ja, den fand ich echt ganz gut. Also den konnte man gut gucken.
Ja, ich fand den auch super. Ich habe den natürlich, ich habe den in meiner Zeit geguckt, als ich für die Agentur gearbeitet habe. Das heißt, ich habe das sozusagen irgendwie auch aus Agenturperspektive gesehen und fand den super und fand den auch sehr echt, sehr realistisch und konnte mich da auch oder konnte sozusagen die Welt, in der ich mich da bewegt habe, konnte ich da auch echt wiederfinden und konnte da auf der einen Seite sehr mit sympathisieren, weiß aber auch, ne, wie hart manchmal dafür arbeitet und an was für seidenen Fäden dann manchmal solche Entscheidungen hängen. Und hat das wirklich schon auch sehr, sehr gut abgebildet, wie sowas ablaufen kann und wie sowas auch in der Realität auch abläuft. Und fand den Film auch echt sehr gut. Also auch
Das siehst du ja,
als
das ist sehr
echt
interessant
Empfehlung.
von dir, zu hören, weil ich, die nie in dieser Branche gearbeitet hat, hätte das jetzt gesagt, aber manchmal ist es ja dann so, dass das eben vereinfacht dargestellt wird oder wie auch immer. Aber wenn du jetzt sagst, das ist schon sehr gut dargestellt, dann ja, umso besser, dass man da mal einen ganz guten Eindruck gewinnt, wie solche Verhandlungen dann ablaufen mit hin und her und irgendwie Nachtschichten und den dann nochmal einberufen und dann irgendwie, shit, wir sind nur die Nummer zwei, vorher besucht er irgendwie Adidas oder was müssen wir jetzt auf den Tisch legen? Wir wissen nicht, was bei diesen Verhandlungen passiert ist, was können wir irgendwie noch tun? Und eben auch so ein bisschen dieses, die haben ja richtig gescoutet, also die hatten ja quasi Scouts bei Nike, die Talente gesucht haben, die man unter Vertrag nimmt, um die eben auch langfristig zu begleiten und nicht zu sagen, ja, okay, keine Ahnung. Nehmen wir einen aus der heutigen Zeit. Under Armour oder Adidas versuchen jetzt LeBron James von Nike wegzuholen, was ja Unsummen an Geld kosten würde, sondern eben jemanden zu nehmen, der noch relativ unbekannt ist, dem man aber sehr viel Potenzial zuspricht, um dann eben langfristig mit so einem Talent zu arbeiten.
Das ist auch so, ne? Also klar gibt es natürlich auch immer so diese Steals oder dass man versucht dann tatsächlich, wenn Verträge auslaufen, das weiß man dann ja auch, oder dass man versucht wirklich dann auch noch mal irgendwie so seine Marke zu pitchen, wenn man die Chance dazu hat. Aber das ist natürlich dann wirklich, sind echt große Investitionen. Das sind dann sozusagen die großen Deals, die dann natürlich auch extrem viel Medienaufwirksamkeit haben, alleine nur aufgrund der Tatsache, dass du halt, dass da ein Wechsel stattfindet. Aber das ist tatsächlich so. Also, dass auch diese großen Brands tatsächlich auch, das ist so, auch Leute haben, die wirklich dann auch Nachwuchs, Basketballer, Fußballer, Tennisstars, was auch immer, früh suchen, scouten und natürlich dann sozusagen auch eine Prognose abgeben innen. Auf ein Bereich ist natürlich sozusagen sportlicher Erfolg, weil du den immer brauchst, ne? Also was sind sozusagen die prognostizierten Maximalziele für diese Athleten? Kommen die in die NBA, kommen die in die WNBA, spielen die irgendwie in den Top-Fußball-Ligen, Top-Football-Ligen, schaffen die es dahin? Also sind die sportlich gut genug, aber natürlich auch sind das Athleten, die medienwirksam sind, die die Werte der Marke Verkauf vertreten, die irgendwie brandfit sind. Das ist schon so, ne? Und das ist auch echt spannend, dass dann so mal zu sehen, weil das schon, auch wenn man das manchmal nicht glaubt, nah dran ist an der Realität.
Ja, auf jeden Fall eine Empfehlung. Und dann vielleicht noch ganz kurz genannt zwei, die über den Basketball-Tellerrand hinausgehen. Zum einen The Blind Side mit Sandra Bullock, die ja auch einen Oscar dafür gewonnen hat, beruht auch auf einer wahren Geschichte über einen Footballspieler, den die Familie dann unter ihre Fittiche nimmt und zum NFL-Spieler macht, quasi. Und Remember the Titans, auch ein Footballfilm. Ist echt, wir hatten ja gerade schon drüber gesprochen, echt schon eine Weile her, aber ich war heute beim Sport und auf einmal kam dieses Lied, was mich sofort hat an diesen Film denken lassen. Ich werde es jetzt nicht singen, weil,
Ich habe es vorhin gesungen, aber ich mache es jetzt
genau,
auch nicht
aber
nochmal.
nee. Naja, vielleicht wissen ja die ZuhörerInnen, über welches Lied wir sprechen. Und der hat auf jeden Fall auch guten Eindruck hinterlassen, aber auch hier lange nicht gesehen. Ich hoffe, er ist gut gealtert, wenn ich ihn irgendwann nochmal schaue.
Wo ich mir das schon wieder gut vorstellen kann, weil der war damals ja, also die Zeit, in der dieser Film spielt, das war ja damals, als der Film sozusagen gedreht wurde, ja schon in Anführungszeichen historisch. Deshalb,
Ja.
diese Filme, finde ich, altern immer besser als Filme, die man sozusagen in der Gegenwart gesehen hat und sie dann jetzt sozusagen in der Retrospektive dann nochmal so nach hinten guckt.
Ja, guter
Aber
Punkt.
den finde
Das ist
ich
ein guter
auch
Punkt.
echt. Echt gut, den Film. Kann mich jetzt auch, kommen auch so Flashbacks jetzt gerade noch so von diesen Szenen, wo sie da dann nachts aus dem Hotel dann aussteigen und irgendwie dann alle zusammen feiern gehen. Wenn ich noch jetzt reinschmeißen würde, welchen Film hat man vorhin, der kam dann vorhin, als wir darüber gesprochen haben, Glory Road, auf jeden Fall auch ein Film. Deutscher Titel ist Spiel auf Sieg, hatten wir vorhin geschaut. Das ist auch echt ein cooler Film, der ja auch auf einer wahren Begebenheit basiert, wo es wirklich dann auch darum ging, dass auch so gesellschaftliche Veränderungen im Basketball, Basketball ja tatsächlich, weil natürlich auch Universitätssport früher eigentlich nur von Weißen gespielt wurde und dann kam dann irgendwann Ende der 60er, Anfang der 70er dann die ersten Teams, die dann wirklich auch schwarze Spieler auch im Team hatten und diese ganzen rassistischen Vorurteile, die damals eigentlich auch vorherrschend waren, ne? So dieser Konflikt, da haben wir vorhin auch drüber gesprochen, ne? Eigentlich absolut absurd und furchtbar, wenn man das irgendwie so heute noch hört, ne? Aber diese typischen Vorurteile, ja, Rassenunterschied, die eine Seite ist irgendwie ja athletisch und ja physisch, aber für Basketball braucht man halt mehr als Athletik und Intelligenz und Spielverständnis. Gibt es halt nur in einer der beiden Rassen, also absolut, ja, schlimm, dass das halt früher so war. Und dann genau eben dieses Team, was tatsächlich dann aber auf eine Mannschaft setzt, die wirklich zu großen Teilen eben aus nicht weißen Spielern besteht und dann in der Tat Starting Five spielt und mit irgendwie fünf schwarzen Spielern auftritt und alle das so belächeln, bis sie dann am Ende College-Meister werden. Also auf jeden Fall auch sehenswert, der Film.
Stimme ich dir zu. Dann gehen wir mal über zu der Kategorie Serien. Und hier würde ich mit einer Serie beginnen, die oder in der es nicht um Basketball geht, sondern um Football, American Football. Und zwar heißt die Serie Friday Night Lights. Du hast gesagt in unserem Vorgespräch, dass du sie nicht gesehen hast und auch nicht wirklich kanntest.
Den Titel kannte ich, aber ich habe nie den, ich habe nie die Serie geguckt.
Ja, also es gibt auch einen Film und der Film existierte auch schon vorher und dann hat man wohl da nochmal eine Serie draus gemacht. Also die einige der Charaktere heißen auch gleich wie in dem Film. Es ist eine Dramaserie, das heißt, es gibt natürlich auch viele Nebenschauplätze um den Sport herum, aber ich finde, im Mittelpunkt steht ein Trainer, der sehr, sehr viele coole Werte vermittelt an seinen Football. Es geht um eine Highschool-Mannschaft, Football-Team und eben, naja, wir kennen das ja irgendwie alle, in so amerikanischen Filmen oder Serien sehr glorifiziert dargestellt wird und er ist natürlich der perfekte Familienvater, hat irgendwie drei Kinder und die führen total das total happy Familienleben und nebenbei ist er noch total erfolgreich mit dieser Highschool-Footballmannschaft und ist irgendwie wie eine Vaterfigur für alle diese Spieler und so weiter und so fort. Aber ich finde trotzdem, es ist auch schon eine Weile her, dass ich die gesehen habe, dass eben coole Werte vermittelt werden und er auch so in Drucksituationen gezeigt wird, in Spielen, in Ansprachen, vor dem Spiel, während des Spiels. Fand ich schon damals, dass das cool anzuschauen war.
Auf jeden Fall.
Ein Klassiker, wenn wir über Basketballserien sprechen, ist, glaube ich, One Tree Hill. Hast du das geschaut?
Nee, aber ich bin mir, also wir kennen uns ja schon echt lange und ich glaube, dass du mir schon total oft von dieser Serie erzählt hast. Weil das ist
Gibt's
eine so von
jetzt?
den ersten Serien,
Ja.
die, wo du auch so richtig in so einem Rabbit Hole drin warst, glaube ich, ne?
Ja. Gibt's jetzt, glaube ich, auch bei Netflix? Also,
Echt?
ich weiß natürlich nicht, ob das spanische und das deutsche Netflix Hand in Hand gehen, aber ich hatte letztens gesehen, dass es das jetzt bei Netflix gibt in Deutschland. Kann man also auf ganz legalem Weg auch angucken jetzt. Ist eben auch schon nicht mehr die alleraktuellste, also es gibt auch keine neuen Folgen, die ist schon ein Stück alt, aber im Mittelpunkt stehen eben zwei Halbbrüder, die dann für die während der Serie für die gleiche Highschool-Mannschaft spielen und der eine war eben schon immer in dieser Mannschaft und ist der Superstar und der Halbbruder, der ungewollte Halbbruder von dem Vater nicht gewollte, kommt dann eben auch mit in die Mannschaft rein und man sieht auch viele Spielszenen, aber auch da eine Dramaserie. Es geht dann auch sehr viel um andere Sachen, aber das war schon wirklich auch eine coole Serie. Was ich hier herausheben würde, ist auch der Soundtrack. Also die so ein Ort in dieser Serie ist dann eben auch so ein Plattenlabel und der Soundtrack der Serie ist wirklich ganz cool. Es ist auch ein ikonischer Titelsong, den kennen, glaube ich, auch sehr, sehr viele Leute. Auch den werde ich
Den
nicht
du aber,
singen.
nee, ich wollte gerade sagen, den du aber nicht singen wirst, weil ich kenne ihn
Anna
nicht zum
fängt an.
Beispiel.
Nein? Kevin DeGraw, I
Weiß
don't
ich
want to
nicht.
be. I don't want to be. Ich schick dir das dann, Hannah. Du
Ja,
möchtest, du
schick mir
kennst diesen
mal.
Song. Ich verspreche es, du kennst diesen
Okay.
Song. Ich verspreche unseren ZuhörerInnen, also sie werden ja den Post oder die Folge erst nach dem Post hören. Aber sofern das auf Instagram möglich, werde ich unter den Post für die neue Folge diesen Song legen.
Geil, Jenny.
Ja. So, und die letzte Serie, die ich empfehlen würde, relativ aktuell, also es werden auch noch neue Staffeln kommen. Und ich hatte ja versprochen, wir reden nochmal über Jeannie Buss von den Lakers. Ist die Serie Running Point mit Kate Hudson, auch auf Netflix. Sind jetzt zwei Staffeln. Die dritte wird auf jeden Fall kommen. Ich glaube sogar, sie haben auch schon gesagt, es wird eine vierte geben. Das ist tatsächlich keine Dramaserie, sondern geht so in die Richtung Comedy. Die Folgen sind alle so 20, 25 Minuten lang. Und man guckt eben, also es heißt alles irgendwie anders. Die heißen nicht LA Lakers, aber man weiß eben ganz genau, es geht um die LA Lakers. Und also Kate Hudson stellt Jeannie Buss dar und sie hat eben drei Brüder, die auch in dieser Organisation mitarbeiten. Und Jeannie Buss ist auch Produzentin dieser Serie. Also man weiß, dass die Lakers, also dass es um die Lakers geht und die da auch mit drin stecken. Und man sieht eben so ein bisschen ihr dabei zu, wie schwer es für sie ist, in dieser männerdominierten Welt als Frau in einer Führungsposition sich durchzusetzen, Entscheidungen zu fällen. für die Organisation. Und das ist sehr, sehr kurzweilig und lustig. Also es gibt, glaube ich, also wie gesagt, zwei Staffeln, à 10 Folgen, immer so 20, 25 Minuten. Und das habe ich sehr gern geguckt.
Das tatsächlich wurde mir das jetzt vor kurzem auch in auf meinem Homescreen quasi bei Netflix angezeigt. Ich habe es dann immer erstmal so ein bisschen übersprungen, weil ich genau das Gefühl hatte, es ist so ein bisschen seicht und habe dann gesagt, das hebe ich mir noch mal vielleicht für was anderes auf. Und ja, aber dann lohnt es sich ja dann vielleicht.
Ist wirklich cool gemacht. Also ja, wie gesagt, Comedy, aber eben die Probleme, die man in so einer Basketballorganisation hat, also Spieler, die irgendwie über die Stränge schlagen, die irgendwie öfter mit InfluencerInnen abhängen, als beim Training zu sein, die Starspieler, der irgendwie ständig zu spät kommt, Eskapaden hat. Man holt einen jungen Spieler aus einer unteren Liga hoch und alle reden schlecht über einen, schlechte Schlagzeilen. Ne? Man hat den Druck zu gewinnen in so einer Stadt. Und dann gibt es auch noch Trouble irgendwie zwischen den Geschwistern, die irgendwie gemeinsam diese Organisation führen sollen. Mitarbeitende wollen mehr Geld haben. Also so Probleme, die es in diesen Organisationen gibt, auf eine sehr angenehme, lustige Art und Weise dargestellt. Und es gibt auch ein paar Plot-Twists. Kündige jetzt schon mal an.
Aha,
Ja, es
aha, aha.
gibt auch Cliffhanger am Ende der beiden Staffeln. Ja.
Sehr gut. Dann ist ja schon der Sommer gesichert,
Ja.
was Serien angeht.
Absolut. Aber jetzt, Hannah, it's your time to shine, weil wir kommen in die Kategorien Podcasts beziehungsweise Sonstiges, also Menschen, denen man gern zuhören möchte, weil sie intelligente Sachen sagen. Würde ich jetzt mal zusammenfassen. Und da hast du noch ein paar Empfehlungen.
Bin ja auch super, dass ich diese Kategorie sozusagen, dass sie für mich vorgesehen ist.
Ja, ist
Menschen,
doch.
die, denen man gern zuhört, weil sie sehr intelligente Sachen sagen.
Ja,
Das,
ist doch treffend, oder nicht? Ist doch vollkommen treffend.
Nein, aber ich, vielleicht um das kurz zu erklären, wir haben da ja wirklich im Vorfeld drüber gesprochen und ich musste dann ja echt zugeben, das war ja so ein bisschen dein Vorschlag, dass wir diese Folge machen. Und du hast mich damit so ein bisschen kalt erwischt, weil ich, wie wir ja jetzt schon gesagt haben, ich wirklich in den letzten Jahren wirklich sehr wenig Bücher aus diesem Bereich gelesen habe. Aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt nur sozusagen in irgendwelchen Fantasy-Welten abhänge. Aber es ist tatsächlich so, dass Lesen analog mit Papier halt wirklich irgendwie so für mich eine Auszeit ist. Die dann wirklich auch abtauchen in eine andere Welt sein soll gerade, dass ich aber wirklich sehr, sehr viele Podcasts höre und das auch für mich echt so ein total wichtiger Teil meines Alltags ist. Ich höre super viele Podcasts auf der Fahrt, im Auto, auf Reisen und so weiter und habe wirklich dann darüber oder auch über irgendwelche Summits, an denen man teilnimmt, wirklich auch bestimmte Personen, wo ich glaube, dass die echt viel zu sagen haben und dass das Menschen gibt, die vielleicht nicht jeder kennt, die aber wirklich hochintelligent sind, die wirklich in ihrem Bereich auch extrem erfolgreich sind und denen ich unheimlich gerne zuhöre und wo ich dann oft die Podcasts danach auswähle, ob diese Personen dann da als Teilnehmer oder als Gast sind. Und ich glaube, dann haben wir so ein bisschen gesagt, wir drehen den Spieß um. Und wir nennen vielleicht so ein paar von diesen Personen und so ein bisschen sagen, was die ausmacht, was sozusagen deren Themen sind und deren Expertise. Und dann kann man im Umkehrschluss dann einfach, wenn man einen das interessiert, dann einfach das tun, was ich dann auch mache und suche dann sozusagen Podcasts raus, wo die sind, obwohl man auch ein paar nennen kann, wo vielleicht auch alle mal auftreten. Weil sie alle eine Gemeinsamkeit haben oder zwei, sie sind alle Frauen für den Moment. Sind das jetzt zufällig alles Frauen? Und es sind alle Frauen, die
Nee,
eigentlich.
das ist ja wohl nicht zufällig. Das ist doch hier
Ja.
unser Secret-Auftrag in diesem Podcast, Frauen zu pushen. Deswegen auch die ganze Zeit Pet Summit, Genie Bus und so weiter und so
Das,
fort.
ja. Das stimmt. Aber es ist nicht
Oder?
forciert. Das ist, ja, das ist richtig. Aber das ist nicht forciert, aber es ist wirklich so. Und genau. Und es sind alles Frauen. Sie kommen tatsächlich die meisten aus dem Bereich Fußball, nicht aus Basketball. Aber es gibt ganz viele Dinge, die da, glaube ich, auch gerade im Bereich jetzt auf Entwicklung Frauensport, auf Frauen in Führungspositionen im Sport, da haben sie, glaube ich, alle sehr viel zu beigetragen und sind auch alles wirklich outstanding Persönlichkeiten, wenn es tatsächlich auch um ihr Fachgebiet geht und das, was sie sozusagen in ihrem Bereich auch erreicht haben. Also Rockstars des Frauensport, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Und zwar, die erste ist Dr. Emma Ross, die ich das erste Mal gehört habe bei einem Summit in Hamburg. Und ich bin da zufällig in ihre Masterclass reingestolpert und fand die echt vom ersten Moment an, hat die mich so dermaßen abgeholt, weil sie extrem witzig ist und eine wirklich extrem leichte Art hat und wirklich witzige Art hat, tatsächlich auch Missstände mit einer unheimlichen Fachkompetenz aufzuzeigen. Und zwar ist sie Sportwissenschaftlerin und ehemalige Leiterin des Women's Performance Programs am English Institute of Sport. Und sie wurde angeheuert vom britischen Olympischen Komitee, wie auch immer das dann heißt, also English Institute of Sport. Und zwar mit der Frage, sie sollte sich sozusagen herausfinden oder damit beschäftigen, warum es den englischen Athleten im männlichen Bereich leicht fällt, Medaillen zu gewinnen und warum sie so wenig weibliche Medaillen haben. Und dann hat sie das auch ganz witzig erzählt, weil sie sagte, sie hat sich dann angefangen, damit auseinanderzusetzen. Und sie hat es nicht geschafft, in den Jahren, wo sie gearbeitet hat, wirkliche Antworten zu finden. Aber sie hat halt immer mehr Fragen haben sich aufgetan. Ne? Weil je weiter sie sozusagen oder je tiefer sie gegraben hat, desto mehr Dinge sind ihr auffällig geworden und auf diese ist sie gestoßen, die einfach immer mehr Fragen aufgeworfen haben. Und es geht um ganz viele Dinge. Es geht um Gender Data Gap, es geht um Trainingsbedingungen, es geht um ganz viele Themen, wo, und das ist, glaube ich, das, was so als Bottom Line unter dem Ganzen steht, ist, wenn man sich mal wirklich damit beschäftigt, wie die Konditionen und wie die Datenlage und wie Trainingswissenschaft und wie Equipment und all diese Bereiche ausgelegt sind und wie wenig all diese Bereiche sich eigentlich in den letzten Jahrzehnten mit dem weiblichen Geschlecht beschäftigt haben, dann ist es erstmal überhaupt gar kein Wunder, dass Frauen lange Zeit nicht auf dem Level erfolgreich Sport gemacht haben, wie es Männer tun, weil einfach die Voraussetzungen in ganz vielen Bereichen extrem unterschiedlich sind. Und sie gibt ganz viele richtig gute Beispiele, die einem wirklich teilweise, auch wenn man selber lange im Sport gearbeitet hat, echt die Augen öffnen und man denkt so, ja, wieso bin ich da eigentlich selber nie drauf gekommen? Also extrem, extrem spannend. Genau, könnte ich jetzt weiter einsteigen, mache ich aber nicht. Aber ein Thema ist zum Beispiel Kreuzbandverletzungen bei Frauen, wo natürlich jeder halbwegs gebildete Trainer mittlerweile weiß, ne, weiblicher Zyklus, Hormone, wie sind der Einfluss, Anatomie. Aber es gibt so viele andere Faktoren, die für mich auch vollkommen neu waren, die aber mit einer gewissen Ungleichheit zwischen Männern und Frauen zu tun haben. Das ist wirklich augenöffnend und extrem spannend. Dann die nächste ist Victoire Kojevina Reynal, selbst für mich schwierig auszusprechen, ist halb Griechin, halb Argentinierin, aufgewachsen in den USA, weil der Vater ist, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, Diplomat gewesen oder ist es noch. Die Mutter und sie hat eigentlich Modedesign studiert, hat im Modebusiness gearbeitet, ist aber als Argentinierin Vollblut-Fußballfan, nicht Fußballspielerin gewesen, aber maximaler Fußballfan und hat dann auf Idee ihrer Mutter hin, haben sie zusammen die erste Fußballspieleragentur gegründet, die männlichen Fußballern aus dem Bereich Südamerika verholfen hat oder verholfen wollte, so in die US-amerikanische Major League Soccer zu kommen und haben halt so einen komplett anderen Ansatz von Agentur gefahren, der sich halt ganz viel auch natürlich mit menschlicher Nähe, mit Familie und so weiter beschäftigt. Hat dann das Unternehmen Gloria gegründet. Das war so die erste ja, App, Fan-App, die Fans vernetzt und die dann aber auch so ein Teil Social Network für FußballerInnen, die sozusagen, wenn sie nicht sozusagen eine Agentenstruktur haben, da sich da präsentieren können, vernetzen können, Vereine vernetzen können. Die hat sie dann irgendwie verkauft an One Football, den größten Wettbewerber, und hat dann, das ist dann als Investorin im Bereich Frauenfußball eingestiegen und hat hat das Unternehmen Mercury 16, 13 gegründet, eine Investorengruppe, die in Frauenfußballvereine investiert, dann da reingeht und die aufbaut, weiterentwickelt und so weiter. Es hat sich dafür ein, Frauensport sichtbarer zu machen, aber wirklich auch ein komplett interessante, wirklich Entrepreneur-Persönlichkeit, super, super spannend. Ebru Köksal ist die nächste, auch extrem spannende Persönlichkeit, eine der renommiertesten Sportmanagerinnen, kam aus dem Finanzwesen, haben dann damals Galatasaray beraten als Finanzexpertin. Dann hat sie, ist sie entlassen worden, weil sie schwanger wurde und man das Risiko einer schwangeren Führungskraft nicht tragen wollte. Und hat dann angefangen, als Geschäftsführerin bei Galatasaray zu arbeiten, war im Board der UEFA und ist heute eigentlich eine der Stimmen für Governance, Diversität und weibliche Führungskräfte im Sport. Auch super, super, super spannende Persönlichkeit. Und als vierte Tatjana Henny, auch extrem spannend, weil hochintelligent, total kritische Stimme, aber total konstruktive Stimme und jemand, der kritisieren darf, weil sie eigentlich auch in allen Bereichen gearbeitet hat und immer noch arbeitet und wirklich auch jemand ist, der von innen heraus ganz viel Kompetenz, Wissen hat und entwickelt hat im Bereich Frauenfußball, hat beim Schweizer Fußballverband gearbeitet. Und war dann jetzt jahrelang, ist sie wieder zurück in Deutschland, aber hat dann jahrelang als Chief Sporting Officer gearbeitet in der National Women's Soccer League in den USA und ist jetzt Geschäftsführerin von Red Bull Leipzig und ist tatsächlich auch jemand, der wirklich einen total klaren Blick auf Fußball im Ganzen, aber auch auf Frauenfußball und vor allen Dingen auch Gender Equality im Fußball setzt und hat und wirklich auch extrem interessante Persönlichkeit, der man wirklich gut zuhören kann, weil sie extrem klar ist, extrem angenehm als Person. Genau, also das sind nochmal so als Empfehlung, wer an sowas Interesse hat, wirklich vier Persönlichkeiten oder vier Personen, die wirklich viel zu erzählen haben, die spannende Einblicke geben können und die vor allen Dingen in ihren Bereichen top sind, also das vielleicht so nochmal so als letzte Empfehlung von unserer Seite.
Genau, wir werden die Namen und auch die anderen Empfehlungen, also Bücher, Filme, Serien etc., in der Folgenbeschreibung mit aufnehmen, so dass unsere ZuhörerInnen die Sachen nachschlagen können und dann hoffentlich konsumieren können. Also immer an zweiter Stelle nach unserem Podcast konsumieren können, ist mir jetzt an dieser
Ja,
Stelle nochmal wichtig zu
absolut.
sagen.
Hundertprozentig.
Okay, dann kommen wir zur What-If-Frage beziehungsweise den What-If-Fragen. Passend zu den extrem hohen Temperaturen, die in Deutschland hier herrschen. Also ich glaube, heute am 27. Juni, an dem wir aufnehmen, könnte der Tag sein, an dem die höchsten Temperaturen jemals hier in Deutschland gemessen werden. Gestern wurden, glaube ich, schon die höchsten Temperaturen gemessen. Morgen könnte es dann nochmal übertroffen werden. Eine sehr kurze Frage für dich, Hanna. Also du kannst sie mit einem Wort beantworten. Du könntest sie mit einem Wort beantworten.
Ist ja vielleicht auch mal eine Challenge für mich.
Ja. Also, what if, was wäre, wenn du dich entscheiden müsstest zwischen, du liest nur noch Bücher, also richtige Bücher, oder du liest nur noch mit E-Reader. Für was entscheidest du dich?
Bücher. Ja,
Challenge?
ich.
Challenge achieved.
Ja, ich hatte meine Antwort schon, bevor du die zweite, also bevor du die Alternative genannt hast. Also, ich bin wirklich 100% Papier. 100%. Und ich habe
Same.
mir einen E-Reader zum Geburtstag gewünscht vor 4 Jahren. Ich habe ihn bekommen, weil ich dachte, auf Reisen und so ist es, man, ich, mir, ich, es wird sich über mich immer extrem lustig gemacht, weil ich halt echt auf jede Reise immer so einen dicken Wälzer mitnehme. Und ich habe schon sehr viel Schmäh geerntet, weil ich halt noch nicht ein einziges Mal diesen E-Reader benutzt habe. Ist nicht, ich komme nicht ran so richtig.
Ja, ich bin ganz bei dir. Also ich würde mich auch immer für ein richtiges Buch entscheiden. Das war ja mal so der absolute Hype, E-Reader. Man hat irgendwie in Zügen, in Flugzeugen nur noch so Menschen mit so einem E-Reader gesehen, die gelesen haben. Also ich sag mal, ist ja cool, wenn es wirklich Menschen gibt, die sehr, sehr viel lesen, die dann nicht 3, 4, 5, 6 Bücher irgendwie mit in den Urlaub nehmen wollen. Kann ich absolut nachvollziehen, aber ich würde auch immer das haptische Buch einem E-Reader vorziehen.
Ja, 100 Pro. Und ich
Gut.
lese schon viel und gerne und auch schnell, aber in so einem Urlaub schaffe ich auch nicht mehr als 2 Bücher.
Ja,
Also
eben.
deshalb, das war halt immer so die Idee, dann hat man halt wirklich alle Bücher irgendwie immer bei sich und man kann die so in so einem E-Reader, kann man ja wirklich echt richtig viele Bücher speichern, aber am Ende sind es dann halt ja auch, man nimmt ja auch nicht 10 Bücher mit in den Urlaub, will ich damit sagen.
Eben.
Gut, dann. Meine What-If-Frage.
Kann ich dir auch mit einem Wort beantworten?
Könnte sein.
Oh, okay. Ja, ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer, also wir besprechen ja vorher immer die Folge und auch bevor wir die Aufnahme starten, immer noch mal kurz die Folge. Aber die What-If-Frage ist wirklich immer eine Überraschung. Also die besprechen wir vorher nicht.
Nee, nee.
Vielleicht ist das nicht so bewusst bei unseren ZuhörerInnen, aber ich weiß nicht, was jetzt kommt. Und Hanna wusste auch nicht, was kommt.
Nee, wusste ich wirklich nicht. What if, Jenny, was wäre, wenn du Filmproduzent wärst, Produzentin? Und du müsstest entscheiden, über wen, also dir wird sozusagen vorgeschlagen, wir wollen eine Dokumentation oder eine Serie oder einen Film, das ist egal, über jemanden aus dem Basketball-Ökosystem machen. Über welche Person? Jenny, fehlt ein Film oder eine Dokumentation oder ein Buch oder was auch immer, eine Serie. Du müsstest entscheiden, wen würdest du wählen?
Das ist echt schwer. Also wir hatten uns, glaube ich, in einer der letzten Folgen, ich weiß nicht mehr genau, welche das war, ist jetzt wirklich eine sehr spontane Antwort, über so Leute, jetzt vielleicht nicht unbedingt Vorbilder, aber in die Richtung Vorbild unterhalten, beziehungsweise Menschen, die Eindruck bei uns hinterlassen haben. Und ich weiß, als ich damals mein Austauschjahr gemacht habe, habe ich so das erste Mal super viel Basketball live konsumieren können. March Madness, NBA und so weiter und so fort, weil keine Zeitverschiebung und es lief halt irgendwie überall im Free TV. Und Smartphones gab es halt damals auch noch nicht, vor 20 Jahren. Deswegen, also Candace Parker, über die gibt es wahrscheinlich schon echt viele Sachen, aber die zweite College-Spielerin, weil eben auch meine Position, also klar hätte ich gern, wäre ich gern in der Lage gewesen zu danken, so wie Candace Parker, aber das war ja immer sehr out of reach, deswegen war Lindsay Harding, damals Point Guard bei der Duke University, eine Spielerin, die ich sehr, sehr gemocht habe. Und das ist jetzt meine spontane Antwort. Also Lindsay Harding, über die würde ich mir eine Doku angucken. Oder über die würde ich eine Doku produzieren. Ich bin ja Produzentin.
Du bist Produzent, genau, du bist Produzent. Ja.
Ja. Du?
Ich finde es auch echt schwer, weiß ich nicht. Ich finde es auch echt schwer. Ich habe gerade, während du nachgedacht hast, auch nochmal drüber nachgedacht. Ich finde es auch echt schwer. Ich hätte jetzt so geguckt, so wer aus dem Bereich Coaching. Ich weiß nicht,
Ja.
ob Becky Hammon, obwohl die noch so präsent ist, aber vielleicht auch interessant, irgendwie so Spielerin, hat dann ja damals auch für Russland gespielt, in der Nationalmannschaft, jetzt ja irgendwie,
Stimmt.
genau, ist ja dann
Naturalisieren lassen.
irgendwie, genau. Und jetzt dann irgendwie auch die Zeit, die sie so mit Greg Popovich verbracht hat, dieser Einfluss, also ich könnte mir schon vorstellen, dass das eine interessante Story sein könnte.
Guter Pick.
Boah, aber es gibt
Ja,
eine.
oder schon auch so mal in Richtung so Agentin, wie ist das so? Da mal so ein, also es geht ja dann immer darum, Einblicke,
Ja.
das Dasein in das Leben zu gewinnen. Das fände ich auch mal interessant. Also gerade wenn wir jetzt auch über den Wachstum von Frauensport sprechen, vielleicht eine Agentin, die eben viel auch mit weiblichen Athletinnen zusammenarbeitet, wie das so funktioniert, wie sich deren Job weiterentwickelt hat mit dem Hype um Frauensport, um Frauenbasketball dann vielleicht im Speziellen. Oder
Ja.
vielleicht, das wäre jetzt keine Persönlichkeit, aber das wäre so eine Sache, mal so einen Behind-the-Scenes-Look zu diesem Collective Bargaining Agreement
Ja,
treffen,
das finde ich
die
auch
jetzt gerade
spannend.
hatten
Ja,
bei der
das wäre auch gut.
WNBA, um diesen neuen
Ja.
CBA so zu
Ja.
verhandeln, dass man da so ein paar Stimmen hört und aber auch so ein
Ja.
bisschen, okay, wie oft haben die sich getroffen und dann saßen die da irgendwie 10 Stunden in diesem Raum. Das
Das
wäre
ist auch ein
vielleicht auch.
ewig langer Prozess. Das ist auch,
Ja.
das kann ich mir auch echt richtig gut vorstellen. Das stimmt. Weil das ist ja so ein Prozess, der hat sich ja wirklich echt
Ja.
so lange hingezogen. Und dann nochmal neues Ultimatum und neues Ultimatum und noch wieder nach hinten verlegt. Und dann wirklich diese Meetings, die dann unterbrochen wurden, abgebrochen wurden, neu aufgenommen. Und dann am Ende diese ewigen Meetings, die dann am Ende ja auch zum Erfolg geführt haben. Aber das, was da alles hintersteckt und die Perspektiven, die verschiedenen, das
Eben.
könnte ich mir auch echt extrem spannend vorstellen. Ja, stimmt. Ja,
Gut,
Material geht nicht aus.
in 4, 5 Jahren sprechen wir dann über diese Dokus, die wir dann
Ja.
oder irgendjemand anders für uns produziert hat. Wir sind einfach zu busy, werden wir nicht selber machen können.
Nee, kann auch
Aber
nicht.
in
Man kann ja nicht
unserer,
auf allen Hochzeiten tanzen.
dann während unserer 8. Offseason kommen wir dann einfach nochmal zurück zu dem Thema.
Ja, sehr
Dann
gut.
sind wir durch.
Jenny.
Nochmal der Aufruf an unsere ZuhörerInnen, teilt eure Empfehlungen gern mit uns und den anderen ZuhörerInnen. Kommentiert, schreibt uns Nachrichten, damit wir auch uns berieseln lassen können oder aktiv in etwas reinlesen können über die Sommerferien.
So ist es.
Dann war's
Jenny.
das für heute. Wir hören uns.
Schwitzen weiter, jeder an
Genau.
seinem Standort, aber mit ähnlichen Temperaturen.
Ja, wir nähern uns an.
Ja, bis
Dann
dahin.
bis dahin. Tschüss. Timeout over.